Neuevangelisierung. Mission. Zwei Begriffe für einen ganz zentralen Auftrag der Kirche, der stets angesagt bleibt, auch wenn der Missionsmonat Oktober bereits vorübergegangen ist. Diese Dauerrelevanz der Evangelisierung beruht wesentlich auf den Stellen im Neuen Testament der Bibel, in denen Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, in die ganze Welt zu gehen, um das, was er lehrte, bekannt zu machen und die Menschen zu taufen und zu seinen Nachfolgern zu machen. Maria, die Mutter Jesu, gerät aber bei dem Thema Mission leicht aus dem Blick. Aus dem Radio Horeb Studio in München grüßt Sie zu diesem Grundkurs des Glaubens Leon Bichler mit einer Sendung, die sich heute um die Mission und Maria dreht. Übrigens, wenn auch Sie den Ruf Christi an Sie ganz persönlich wahrnehmen, missionarisch tätig zu sein, aber Sie wissen nicht genau wie, dann rufen Sie unseren Hörerservice an und lassen Sie sich gerne die vielfältigen Möglichkeiten erläutern, die es neben dem Spenden oder dem Gebet noch so gibt und mit denen Sie Radio Horeb bei der Verbreitung des Wortes Gottes unterstützen können. Die Nummer dafür lautet 08328 921 110. Diesen Sommer fand übrigens im bayerischen Altötting eine Veranstaltung zum Thema Mission statt unter dem Titel Meet Mission Manifest. Angelehnt an den Titel des Neuevangelisierungsbuches Mission Manifest, dessen Autoren auch dieses Treffen mitgestalteten. Dort hat der Bischof von Passau, Stefan Oster, einen Vortrag gehalten zum Thema Mission und Maria. Diesen hörenswerten Vortrag hören Sie jetzt bei uns in voller Länge. Dabei erfahren Sie im Anschluss unter anderem, inwiefern uns Maria zu einem missionarischen Christsein helfen kann und was Mission mit der Liebesfähigkeit eines Menschen zu tun hat.
Ja, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, in meinem Bistum. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr in Altötting seid, weil hier ist die Mutter Gottes zu Hause. Und Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, Maria ist der Stern der neuen Evangelisierung. Und ich werde euch versuchen zu sagen oder hineinzuhelfen in ein Verständnis von Maria, warum das so sein kann, warum sie dazugehört und uns hilft, Menschen zu sein, die missionarisch unterwegs sind, die neu das Evangelium in diese Zeit, in diese Gesellschaft hineinbuchstabieren können. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, fast immer, wir haben jetzt schon einiges über den Zustand der Kirche gehört, fast immer begegne ich draußen in den Gemeinden, in den Pfarreien, in unseren Einrichtungen Menschen, die eine Art Beschwichtigungskatholizismus leben. Beschwichtigungskatholizismus als Wort für, ja, wisst ihr, jeder weiß, dass die Kirche in der Öffentlichkeit oft nicht so wahnsinnig toll dasteht. Und jetzt Menschen, vor allem junge Menschen, die in der Kirche sind, sagen, ich bin irgendwie doch noch dabei, gell? Ganz viel fällt mir echt schwer, aber sie machen so viel Soziales doch ganz gut, oder? Also so sind ganz viele Menschen unterwegs, nehmen das Thema Glauben eher zurück, als dass sie es offensiv vertreten würden, weil das mit den Katholen ist eigentlich echt furchtbar, oder? Die so wie das Image von Kirche, von katholischer Kirche unter jungen Menschen ist grottenschlecht, wenn wir uns jetzt mal wirklich ehrlich sind. Gell? Also deswegen Beschwichtigungskatholizismus. Aber meine Lieben, ein Beschwichtigungskatholik ist noch kein Missionar, wenn wir uns ehrlich sind. Gell? Der kommt noch nicht wirklich in seine eigene Identität als gläubiger Mensch, der voller Freude was verkündet. Identität ist für mich ein wichtiges Stichwort, weil, wisst ihr, wir sagen dann ganz oft, wir bringen die Botschaft Jesu an den Mann. Aber ganz ehrlich, das ist auch nicht so völlig verkehrt, aber das genügt mir nicht. Wir bringen nicht einfach nur Botschaften. Wir bringen nicht nur einfach Wörter, in denen jemand sagt, du sollst irgendwas machen und nett sein oder irgendwas. Wir bringen Jesus selbst. Die Kirche glaubt, dass Jesus in unserer Mitte lebt, wohnt, die Kirche heiligt und die Welt verwandeln will durch seine Präsenz. Und Präsenz ist was anderes als zuerst Wörter sagen. Und wir sagen ganz oft viele, viele Wörter, die nicht aus der lebendigen Identität der Erfahrung kommen, ich gehe mit dem Herrn. So. Und wie geht denn das? Wie findet man in diese Identität hinein? Wir gehen jetzt auf eine Jugendsynode, wo ein paar hundert Bischöfe mit dem Papst in Rom diskutieren. Und es gab eine Vorsynode, wo 300 junge Menschen zusammen waren. Und die haben sich darüber unterhalten, was sie eigentlich von Kirche erwarten. Und ganz oft kommt das Thema, wir wollen authentische Menschen. Authentische Verkündiger. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie wird denn ein Mensch authentisch? Sind Sie authentisch? Kann ich einfach beschließen, dass ich morgen authentischer bin, als ich gestern war? Wie wird man denn authentisch als jemand, der Christus verkündet? Ein erster Anlauf, den ich dazu nehmen möchte. Sie alle haben den Glauben empfangen von Menschen, von denen Sie den Eindruck gehabt haben oder die Erfahrung gewonnen haben, der oder die, der lebt mehr oder weniger identisch das, was er sagt. Weil wenn das eine Mogelpackung gewesen wäre, dann würden Sie sagen, okay, das langweilt mich erst recht. Ne? Das haben wir ehrlich gesagt oft genug in unserer Kirche, dass uns viele Dinge einfach langweilen. Weil wir gerade nicht das Gefühl haben, dass da viel Identität und Authentizität da ist. Also, Sie sind in den Glauben gekommen. Ich möchte wetten, 99% von Ihnen nicht durch Lesen von schlauen Texten, sondern wahrscheinlich zuerst durch Begegnung mit Menschen, die geglaubt haben. Glaube überliefert sich, geht weiter, wirkt durch Glaube. Aber meine Lieben, das meiste, was an Glaubenskraft gewissermaßen wirkt, im Sinn einer Traditio, im Sinn einer Übergabe, ist die Liebe. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Menschen, die wirklich Liebende sind, einen weiten Radius haben ihrer Liebesfähigkeit? Ich bin Ordensmann und mein Ordensvater ist der heilige Don Bosco. Und der heilige Don Bosco hat sich mit jungen Menschen abgegeben, ganz vielen, die auf der Straße gelebt haben, denen er schlicht durch seine Person und seine personale Anwesenheit Heimat geboten hat. Die Buben sind gekommen, die Jugendlichen, Kinder und Jugendliche, und haben das Gefühl gehabt, bei Don Bosco sind sie daheim. Das heißt, er hat einen, wenn man sich das bildlich vorstellt, einen Herzensradius gehabt. Der hat durch seine Präsenz den Raum erfüllt. Die sind da gekommen und haben gewusst, sie sind bei Don Bosco. Und zwar jeder, fast jeder, ne, der es dann auch annehmen wollte und hat das Gefühl gehabt, die gehen nicht in das Haus XY, die gehen zu Don Bosco. Das heißt, der Radius der Liebesfähigkeit wird je, oder der Radius einer Wirksamkeit eines Menschen wird je weiter, je liebesfähiger der ist. Die entscheidende Frage ist für uns, also auch für uns alle, wie werden wir eigentlich liebesfähig? Der Thomas von Aquin hat das schöne Wort gesagt, die Liebe ist eine vis concretiva, eine Kraft, also die zusammenwachsen lässt. Der Johannes hat vorhin das Bild von Körper, Psyche und Geist dahingeschrieben. Und wir merken ja, dass wir oft nicht identisch und nicht integriert sind, dass meine Gefühle irgendwas anders wollen, als mein Verstand will. Und dass mein Körper andere Bedürfnisse hat, als meine Gefühle wollen. Oder mein Geist Amok läuft und ich bringe meine Gefühle und mein Leib nicht unter Kontrolle. Wir sind ja so wirklich integriert. Je liebesfähiger Sie werden, desto integrierter werden Sie als Mensch. Und die Liebe hat einen weiten Radius. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie in der Nähe eines liebesfähigen Menschen ein besserer Mensch werden? Sie leben mit jemandem, wissen Sie, ich habe mich manchmal gefragt, wie wäre denn das, wenn ich mit Don Bosco leben würde? Und ich sehne mich danach, diese Erfahrung zu machen, oder hätte mich danach gesehnt, aber ich bin mir sicher, es hätte Momente gegeben, wo ich ihn an die Wand hätte klatschen können. Warum? Weil der durch sein persönliches Zeugnis so eine lebendige Inspiration, aber für den alten Adam in mir auch so ein permanenter Vorwurf ist. Also Don Bosco, du mit deiner Liebesfähigkeit, mit deiner Verfügbarkeit zu den Burschen, also ich mag jetzt doch erst einmal lieber irgendwie mich um mich selber kümmern. Ja? Also Liebesfähigkeit als Ort der Integration, als die Fähigkeit zusammenzuwachsen und ein weites Herz zu finden.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit dem Vortrag des Bischofs aus Passau, Bischof Stefan Oster, der über Maria und Mission spricht.
Also Liebesfähigkeit als Ort der Integration, als die Fähigkeit zusammenzuwachsen und ein weites Herz zu finden. Jetzt, was hat es zu tun mit der Frau, die wir hier an diesem Ort besonders verehren? Zunächst mal ein Wort eines Philosophen, den fast niemand kennt, Valentin Tomberg. Valentin Tomberg hat gesagt, jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich. Jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich. Denken Sie an eine junge Mutter, die ein kleines Kind bekommen hat. Wie sehr die Wirklichkeit der Gegenwart dieses Kindes auf einmal ihr Leben bestimmt. Wenn ich über den armen Hungernden in Afrika nur nachdenke, dann wird er noch lange nicht wirklich für mich. Verstehen Sie? Je mehr Sie einen Menschen in Ihr Herz lassen, desto mehr fängt er an, Ihr Leben mit zu bestimmen. Der wird umso wirklicher für Sie. Wir alle ringen um die Frage, wie wird Jesus in meinem Leben wirklich? Wie wird Jesus in meinem Leben wirklich? Warum? Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir viel reden, viel Worte machen über Jesus, ich auch dauernd. Und man kann über ihn gute Worte machen, weil er ist das Wort, er ist der Logos. Aber wie wird der Logos, das bloße Wort, wir haben das schöne Wort im Lateinischen, Conceptus, der Begriff, wie wird das Wort, der Begriff, eine lebendige Conceptio, eine lebendige Empfängnis. Meine Lieben, das ist dasselbe Wort. Wie wird er in mir empfangen und in mir Fleisch und Blut? Kann ich das selber machen? Nein, ich kann es nicht selber machen. Ich muss zu dem Ort gehen, wo Jesus immer schon empfangen ist, geboren, ausgetragen, geboren, zur Welt gekommen ist. Wo er schon Fleisch geworden ist, als das Konzept, das eine lebendige Conceptio geworden ist. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie will denn Jesus in unsere Welt kommen? Wie will denn Jesus in diese Welt kommen? Eine der wichtigsten Antworten für mich ist, er kommt als Gabe. Er kommt als Gabe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn der Welt gegeben hat, hingegeben hat, ihr geschenkt hat. Und diese Gabe kommt in der Weise, wie wir sie glauben, in einer unfassbaren Einheit von alles und nichts. Das kleine Kind in der Krippe von Bethlehem, das kein Wort sagen kann, nur schreien kann, verehren wir am Weihnachtsfest, wenn wir ihn feiern, als das ewige Wort Gottes. Das ewige Wort Gottes ist ein Kind, das kein Wort sagen kann. Die Hostie, die sie in der Messe empfangen, ist ein kleines Stück Brot und darin schenkt sich der Schöpfer und Erlöser der Welt. Alles und nichts. Der gefolterte, getötete, gemarterte, elende am Kreuz ist nach dem Zeugnis des Johannesevangelisten die Herrlichkeit der Liebe Gottes. Der Reichtum die Größe der Herrlichkeit der Liebe Gottes. Ein Toter, liebe Schwestern und Brüder, der, der nichts ist, ist in diesem Moment alles. So zeigt sich die Herrlichkeit der Liebe Gottes. So, und so will Jesus in uns ankommen. Als Gabe. Ich bin ein Sünder und brauche Erlösung. Und wenn ich mich betrachte in der Frage, wie gut bin ich denn darin, eine Gabe anzunehmen? Jeder, der mal ernsthaft über das Phänomen der Gabe nachgedacht hat, weiß, wie unfassbar komplex das ist. Sie suchen an Weihnachten irgendwas aus für jemanden, den Sie mehr oder weniger gut kennen. Und wenn Sie ernsthaft suchen, dann merken Sie, was das für ein komplexes Geschehen ist. Ob Sie das Richtige finden, ob Sie den richtig beurteilen, ob er es überhaupt mag, ob er es überhaupt annimmt, ob er es nicht am nächsten Tag wieder wegbringt und so weiter. Geben und Empfangen sind sehr komplexe Vorgänge. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bekomme von Gott oder von irgendjemandem, ist egal, was unfassbar Großes, was ungeheuerlich anziehend ist, riesig ist. Wissen Sie, was der Sünder in mir für Reaktionen hervorbringt auf die Frage, kann ich die Gabe annehmen? Die eine Seite des Sünders, da kommt die Gier. Und die Gier sagt, boah, geil, will ich haben, mir her, gehört mir. Wie der beim Herr der Ringe, der Gollum. Meins, die Macht, der Ring, meins. Das ist die Gestalt der Gier. Will ich haben. Und die andere Seite der Skala, des Sünders, der sagt, um Gottes Willen, bleib mir vom Leib, das kann ich nicht annehmen. Das ist viel zu groß für mich. Und jetzt überlegen Sie sich mal, liebe Schwestern und Brüder, sind wir in der Lage, diesen Gott, der sich so geben will, wie ich es beschrieben habe, in der Einheit von Fülle und Nichts anzunehmen? Das heißt, wenn Sie im Glauben verstehen, dass er sich in der Kommunion Ihnen ganz gibt, haben Sie schon mal jemals auf diese Gabe ein adäquates, angemessenes Amen dazu gesagt? Haben Sie es schon jemals gesagt? Ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, als Sünder, als erlösungsbedürftiger Sünder, bin ich eigentlich nicht wirklich in der Lage, diese Gabe anzunehmen. Weil da die beiden Seiten in mir kämpfen. Ne? Die Gier und das, um Gottes Willen, bleibt mir doch vom Leib. Ist mir viel zu viel. Müsste ja vielleicht mein Leben ändern. Gottes Willen. Gott weiß das, dass er in einer Weise in die Welt kommen kann oder möchte, die eigentlich den Menschen überfordert. Er setzt sich selbst und begnadet eine heilige Person, die das Ja sagen kann. Bei seinem Eintritt in die Welt sagt Maria ein Ja aus vollem Herzen, aus voller Offenheit, aus voller Reinheit und Sündlosigkeit. Da gibt's keine Widerstände. Und sie sagt's in völliger Freiheit. Durch sie kommt Gott in die Welt. Der Thomas von Aquin sagt, die Engel stehen schaudernd daneben und fragen, macht's es? Macht's es? Sie steht da, sagt auch der Thomas, an der Stelle des gesamten Menschengeschlechtes. Stellvertretend für alle, für uns alle, steht sie da und sagt, ich bin dabei. Ich bin die Magd des Herrn. Und Gott wird in ihr wirklich Fleisch und Blut, weil es vorher schon ist. Sie liebt ihn schon. Sie ist schon auf ihn bezogen. Sie kennt ihn schon. Deswegen kann er in ihr Fleisch und Blut werden.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit dem Vortrag des Bischofs aus Passau, Bischof Stefan Oster, der über Maria und Missionen spricht.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin völlig überzeugt davon. Ich habe vorhin gesagt, wer in der Nähe eines liebenden Menschen lebt, der wird, wenn er das zulässt innerlich, selber zum besseren Menschen. Weil ein liebensfähiger Mensch auch eine liebenswürdige Person ist und das macht uns irgendwie offener. So. Und ich habe auch gesagt, dass liebesfähige Menschen einen weiten Radius haben. Ich will es jetzt, bevor ich zur Mutter Gottes komme, nochmal über Don Bosco sprechen. Ich kenne inzwischen viele hundert Salesianer Don Boscos Ordensangehörige, die alle irgendwie dieselbe Berufung haben wie ich. Sie gehören zu Don Bosco und gleichzeitig sind die alle verschieden. Manchmal echt Originale, gell? Manchmal auch ein bisschen kauzige Typen. Aber alle, ich komme irgendwo in, weiß ich was, irgendwo in Afrika in ein Salesianerhaus und denke mir, ja, da bin ich daheim. Da wohnt Don Bosco. Oder in, weiß ich was, in Schweden und in Sizilien, da sind meine Brüder. Warum sind wir verwandt? Weil wir aus dem großen Jahr leben, das Don Bosco gesagt hat. Es gibt italienische Brüder, die schreiben mir manchmal Mails. Das ist nicht so unsere Art, aber die schreiben mir manchmal Mails und grüßen mich in Don Bosco, dein sowieso. In Don Bosco. Ja, wie geht denn das? Ja, wir stehen im selben Jahr, das Don Bosco gesprochen hat. Und meine Lieben, das große Geheimnis all unserer Ordensgründer in der Kirche ist, dass sie alle, ich kenne eigentlich keinen, der das nicht war, große Verehrer der Mutter Gottes waren. Warum? Weil sie sich bewusst sind, dass sie mit ihrer Antwort, mit ihrer Fruchtbarkeit in ihrem Jahr stehen. Die Fruchtbarkeit Don Boscos, und der hat es sogar am Schluss am deutlichsten gesagt, sie hat alles gemacht. Ja, wie Don Bosco? Jesus hat doch alles gemacht oder der Heilige Geist hat doch alles gemacht. Ja, schon, freilich. Aber die Befähigung zur Antwort, die kommt aus ihr. Die kommt aus der Kirche, meine Lieben. Wenn Sie sich fragen, kann man die Kirche lieben? Dann fragen Sie sich einfach, können Sie die Mutter Gottes lieben? Das ist nämlich dasselbe. Der Wohnort Gottes in der Welt ist die Mutter des Herrn. Und wir sind alle auch ihre Kinder, weil wir auch aus Jesus von oben und aus der Kirche von unten geboren worden sind. Wir leben aus dieser Familie, die sie zur Mutter hat. Warum? Weil jedes authentische Ja, das in der Kirche zu Jesus gegeben wird, lebt aus ihrem Ja. Sie können sich das so vorstellen. Ich habe vorhin gesagt, keiner von uns hat wahrscheinlich jemals ein völlig authentisches Ja gegeben, so wie Sie. Sie gehen hier rein, hier wartet die Hausherrin mit ausgebreiteten Armen auf Sie. Sie kommen in Ihre Nähe, sie legt Ihnen Jesus ans Herz und sie hat schon Ja gesagt. Und Sie sagen als Ihr Kind, stammeln mit ihr, ja, ich will ihn auch annehmen und auch aufnehmen. In ihrer Nähe werden wir zu besseren Menschen, werden wir je fähiger, unser Ja zu Christus zu sprechen. Und unser Ja zu Christus sprechen bedeutet, ihn vom Kopf, vom bloßen Begriff in unser Herz wandern zu lassen, dass er unsere Identität neu formt, neu bildet, dass wir seine Geschwister werden, Kinder des Vaters. Aber liebe Schwestern und Brüder, da ist auch eine Mutter dabei. Und die Mutter ist die Gestalt der Kirche. Und jetzt, wenn Sie vielleicht fragen, Herr Bischof, warum reden die Sie denn so katholisch? Wir haben doch so viele Geschwister außerhalb der Kirche, die das, was Sie da reden, nicht ertragen können. Von Maria. Wissen Sie, was ich wirklich glaube und was ich wunderschön finde? Viele von diesen Aufbrüchen außerhalb der katholischen Kirche, die sind ja meistens noch eher dran gewesen oder sowas oder vor uns. Viele von diesen Aufbrüchen entdecken neu das Geheimnis der Brautschaft der Kirche. Und jetzt sage ich es, das darf keiner hören, subkutan ist es die Mutter Gottes. Wo überall dort die Mutter Gottes aufrichtig verehrt wird, dort wird Jesus wahrhaft angebetet. Sie ist da dabei, das geht überhaupt nicht anders. Da ist das Ja der Kirche, die Antwort der Kirche gesprochen. Und ich glaube, das sehen Sie auch über die Konfessionen hinweg. Die Dimension der Kirche als Braut wird neu verstanden und neu entdeckt. Im Mittelalter und darüber hinaus, haben Sie alle wahrscheinlich schon mal gesehen, gibt es dieses Bild von der Schutzmantel-Madonna. Ja? Don Bosco hat immer gesagt, jeder von meinen Buben, die zu mir in ein Haus kommen, ist automatisch unter ihrem Mantel. War völlig überzeugt davon, dass sie, die Buben, in ihre Wohnung gehen. Da ist er und er verkündet Christus und sie, die Burschen, werden empfänglich, Christus aufzunehmen. Und wenn Sie jetzt noch fragen, ja, ist das nicht ein bisschen viel, Maria, was Sie da jetzt reden, wo bleibt denn Jesus? Das einzige Ziel, die einzige Sendung, die die Mutter Gottes hat, ist die Menschen zu ihrem Sohn führen. Und wenn wir so in diesem Sinn eine kirchliche Identität haben, wenn wir Kinder des Vaters sind und Kinder der Kirche, die wir lieben, sind und deswegen anfangen, den Herrn zu lieben und ihm so ähnlich zu werden, dann sind wir Mission. Das ist das wunderbare Wort von Papst Franziskus, der hat gesagt, wir sollen nicht nur sagen, ich habe eine Mission, sondern als Mensch der Kirche bin ich eine Mission. Unsere Identität ist, ein Mensch zu sein, der den Herrn in die Welt bringt. Und das tun wir in ihr als Männer und Frauen der Kirche, als Kinder der Mutter Gottes und als Kinder des Vaters. Wo Jesus gekreuzigt wird, nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, stehen zwei Typen da, und ich sage jetzt Typen nicht in diesem abwertenden Sinn, sondern typologisch, da stehen zwei Menschen, die in diesem Evangelium keinen Namen haben. Da heißt es nur, der Jünger, den Jesus liebte, und da heißt es, seine Mutter. Aber wie nennt er seine Mutter immer nur? Frau. In dem Augenblick, in dem Jesus von der Erde erhöht wird, zeigt sich am deutlichsten, dass sie die Braut Gottes ist, die Frau, die die Kirche repräsentiert. Und in dem Augenblick entstehen neue Familienverhältnisse. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Er wird unter dem Kreuz von ihm her neu geboren. Der Herr ist zum Vater erhöht. Und hier ist die Mutter. Missionarisch sein heißt, einen Vater haben, eine Mutter haben und Gott, also Christus der Welt schenken. Unser Zeugnis als die, die wir Eucharistie feiern dürfen, ist ein zutiefst marianisches Zeugnis. Gott empfangen und zur Welt bringen. Das ist ihr Zeugnis. Wir haben eine Mutter. Amen.
Das ist Radio Horeb, und in den bisherigen Sendungsteilen dieses Grundkurses des Glaubens hörten Sie Stefan Oster, den Bischof von Passau, mit seinem Vortrag über Maria und die Mission. Dieser Vortrag wurde in Altötting bei der Veranstaltung Meet Mission Manifest aufgenommen, die im Sommer stattfand. Dort waren unter anderem auch Autoren zugegen, die diese Veranstaltung organisiert haben und das Buch mit dem entsprechenden Titel verfasst haben, Mission Manifest, die Thesen für das Comeback der Kirche. Dieses Buch ist im Herder Verlag erschienen. Zu den ersten drei der 10 Thesen dieses Buches hören Sie zum Abschluss dieser Sendung jetzt den Mitautor Bernhard Meuser.
Also ich will zur These 1 kommen, und ich greife immer so einen Aspekt raus. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass die Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus übergeben. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem evangelischen Freund. der Helmut Mattis vom Idea-Spektrum ist so das Blatt für alle Evangelikalen. Und der liebte Papst Benedikt über alles. Und wenn irgendwas Neues vom Papst rauskam, zum Beispiel bei den Jesus-Büchern, der hatte die schon und hatte die schon gelesen, da hatte ich noch keinen Finger dran gehabt, ja. Sag, hast du schon das neue Jesus-Buch gelesen? Und dann habe ich den, sagt er, Helmut, sag mal du, warum bist du so begeistert vom Papst? Sag, ja, das will ich dir sagen, weil er Jesum predigt. Dann habe ich gesagt, ja, aber was soll er denn sonst tun? Ja. Sag, ja, aber Jesus, ja. Er konzentriert alles auf Jesus. Es kommt doch auf Jesus an, ja. Und das habe ich in der Tat bei den unter Evangelikalen gefunden, dass sie wirklich eine Beziehung zu Jesus haben. Und im Katholischen war es zeitweise so ein bisschen verpönt, von Jesus zu reden. Ja, also Jesus, das ist auch ein bisschen peinlich und so, ne? Ihr habt gesagt, Jesus Christus. Ist ja auch richtig, ja? Aber, dass man eine persönliche Beziehung hat und dass man sich entscheiden muss für Jesus und dass man das im Leben wirklich mal tun muss und dass das auf Dauer sein muss, das habe ich bei evangelikalen Christen gelernt. Das habe ich nicht in der katholischen Kirche gelernt. Wir haben ja auch allen Grund, diese Beziehung zu suchen, ja? Die Offenbarung, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dir aus meinem Mund ausspeien. Das sind so Worte, die werden häufig weggedrückt, aber wir haben keine Alternative, sozusagen Hobbychristen zu sein oder nebenher mal ein bisschen sein. Wir sind tief aufgefordert, in diese Herzensbeziehung, diese Beziehung zu Jesus zu kommen, oder wir verwirken unser Leben als Christen, ja. Gibt so eine witzige Bemerkung, also witzige Formulierung auf dem Konzil von Trient, das Firmensakrament betreffend. Im Firmensakrament empfängt man die Kraft Christi, ne Christi nomen confiteri erubescant. Also damit man beim Aussprechen oder beim Bekennen des Namens Christi nicht rot anläuft, ja. Ja, also der Heilige Geist ist sozusagen, der in uns etwas bewirkt, dass wir wirklich den Mut haben. Ich nenne mal wieder das Zugabteil zu sagen, für mich ist Jesus Christus die wichtigste Person in der Geschichte, ja. Und es ist immer so eine Art Gewissensfrage. Hast du den Mut jetzt? Bist du so nah dran, dass du das wirklich sagen kannst, ja? Und ich glaube, dass viele katholische Christen, die gute Christen waren, so katholisch sozialisiert, vielleicht, das ist mir jetzt peinlich, weil das machen wir doch nicht und so, ja. Bischof Algermissen hat jüngst gesagt, eine Gemeinde, die nicht missionarisch ist und die nicht neue Menschen für Jesus Christus gewinnen will, ist eigentlich tot. Es hat mich sehr erstaunt, dass also ein deutscher Bischof das vor seinen Pfarrern gesagt hat. Ja. Eine Gemeinde, die nicht missionarisch ist, die nicht neue Menschen für Jesus Christus gewinnen will, ist eigentlich tot. Schon eine ziemlich radikale Aussage. Ja. Wie viele Gemeinden gibt es, die genau das eben nicht tun, die nicht wachsen wollen, die ihre Struktur erhalten wollen und die nicht auf andere Menschen zugehen, die keine missionarische Jugendarbeit machen, die schon irgendwie Jugendarbeit machen, aber keine missionarische. Zweite These vom Mission Manifest. Wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer 1 wird. Eine Kirche, die nicht freudig und überzeugend auf alle zugeht, hat keine Mission. Sie verliert ihr Wo, Warum und Wozu. Haben wir eben schon ausführlich drüber gesprochen. Das ist Testament Jesu, sein Wille, sein Auftrag ist eben dieser Missionsauftrag. Ich kann es Stand heute gar nicht mehr verstehen, dass wir das über Jahre hinweg beiläufig gelesen haben, als würde es uns eigentlich nicht betreffen, ja. Ich weiß auch, dass in der Theologie, da hieß es immer, ja, dieser Matthäus-Schluss, der ist sekundär, das heißt also, der sei später hinzugefügt worden, als die Kirche schon existiert habe. Ja, muss ich sagen, es interessiert mich nicht, dass das Wort Gottes so ist, so steht es da, ja. Mich interessiert das jetzt nicht, wie der Text geschichtlich jetzt entstanden ist, und ich kann keine Unterschiede machen zwischen Dingen, die vielleicht später redaktionell eingefügt sind, was hypothetisch ist ja auch. Das ist wirklich der Auftrag, und auch mich hat sehr stark beeindruckt, dieses geht, macht, tauft, lehrt, ja. So, kann man immer die Gewissensfrage stellen, gehen wir, ja, oder bleiben wir? Bleiben wir in unseren Kreisen, ja? Bleiben wir für schön so, wie wir uns kennen? Wollen wir mit anderen nichts zu tun haben? Oder gehen wir zu anderen hin? Dann die Frage, machen wir sie zu Jüngern? Das bedeutet jetzt nicht, irgendwelche Leute untertan zu machen, sondern wir werden das mal versuchen, vom Begriff der Freundschaft her zu verstehen. Sie taufen und sie dann auch lehren, aber auch in der richtigen Reihenfolge. Darauf kommt es nämlich auch an. Also es gibt dieses Projekt in 4 Schritten. Das geht, das ist der Aufbruch der Jünger. Das macht sie zu Jüngern, das ist die eigentliche Mission. Das tauft, ist die Integration in den Leib Christi. Und das lehrt, das ist dann die Katechese. Das sind also diese vier Teile. Und damit möchte ich Sie nochmal hinweisen auf die Päpste, die ganz wunderbare Dinge zu diesem Testament Jesu, zu diesem Aufbruch Jesu, Aufbruchsforderung Jesu gesagt haben. Erstmal Papst Franziskus, er spricht von Rechten und Pflichten. Er sagt, alle haben das Recht, das Evangelium zu empfangen. Ja? Wenn man daran denkt, es gibt, denken Sie mal an die Rheinische Landeskirche, die jetzt offiziell erklärt hat, wir werden keine Muslime mehr ansprechen. Das ist erklärtermaßen gegen das Evangelium. Ja? Und das löst bei evangelikalen Christen, bei vielen, hat das tiefes Entsetzen ausgelöst, dass eine christliche, kirchliche Gemeinschaft, die evangelische Rheinische Landeskirche, gesagt hat, wir hören da auf, ja. Bei Muslimen, nee. Denen begegnen wir mit Toleranz und mit Achtung und so weiter. Alle haben das Recht, das Evangelium zu empfangen. Und die Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden. Nicht wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt. Das ist das Neue daran, ja. Also wir haben natürlich sind Fehler gemacht worden in der Art und Weise, wie man früher die Lehre vertreten hat, ja. Also ich habe noch Zeiten mitgemacht, kleiner grüner Katechismus. Das war sehr autoritär und wir mussten auswendig lernen und ich mochte das Buch nicht, es hat mir auch nichts gebracht und so. Das war einfach nur von oben herab zu der bestimmten Zeit vor der Erstkommunion kam der Pfarrer in die Klasse und dann mussten alle Katechismus lernen. Ja, so geht's natürlich auch nicht, ja. Sondern wir müssen natürlich den Glauben der Kirche, aber wir müssen ihn als Freude teilen. Jemand, der einen schönen Horizont aufsagt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Evangelisierung, sagt Paul VI., ist der Daseinsgrund der Kirche. Er greift damit das Konzil auf. Es ist süße, tröstende Freude, das Evangelium zu verkünden. Und dann Johannes Paul, der große Dinge auch über die Laien geschrieben hat. Sie werden es sicherlich nochmal eigens studiert haben in Ihrem Kurs. Dass den Laien ein spezifischer und unersetzlicher Beitrag zukommt. Sie machen nämlich den Glauben in der Gesellschaft, in der Welt präsent. Ich glaube, da werde ich später auch nochmal drauf kommen, dass wir über 50 Jahre nach dem Konzil einen falschen Laienbegriff hatten. Das höchste Ziel des Laien ist es, den Priester vom Altar zu verdrängen. Also da vorne zu stehen und die Lesung zu lesen und die Kommunion auszuteilen, das ist alles gut und schön, ja. Aber der eigentliche Auftrag der Laien beginnt vor der Kirche, ja. Und nicht in der Sakristei und auch nicht im Chorraum. Es ist schön, wenn da zu liturgischen Diensten viele da sind und das bereit erklären. Wunderbar, ja. Aber das ist nicht der Auftrag der Laien, ja. These 3. Das Evangelium hat nichts von seiner Attraktivität verloren. Weltweit nehmen 200 Millionen Christen sogar Verfolgungen in Kauf, weil sie von Jesus ihre einzige Hoffnung nicht lassen können. Also wenn wir im Mission Manifest sagen, dass das Evangelium heute attraktiv ist, dann nicht, weil wir blauäugig sind und uns jetzt irgendwie einen vorlügen, sondern weil es das Prinzip des Wachstums in der Kirche, das war immer, dass wir Märtyrer unter uns haben. Und wir sehen, dass wenn die Mitarbeiter von Kirche in Not berichten, was im Iran und was in Syrien passiert, ja, das sind ganz, ganz viele Menschen, die auf dem Sprung sind, Christen zu werden. Und ich glaube, dass diese ernsthafteren, in Leiden und Verfolgung geprüften Christen uns helfen werden, das Feuer wieder zu finden. Das ist meine Hoffnung. Deshalb glaube ich, dass da etwas weitergeht. Aber wir dürfen natürlich nicht blauäugig sein. Der Papst beschreibt die Welt als ein Feldlazarett. Gestern mit einem christlichen oder katholischen Psychotherapeuten gesprochen, der sagte, er glaubt, dass 95% der Menschen heute durch die Umstände, durch die Medien, durch dass keine Stille mehr ist, dass sie reingezogen werden in alle möglichen Phänomene, dass 95% aller Menschen seelisch beschädigt sind und falsche Identitäten haben, falsche Identitäten aufbauen, ja. Und sich belügen und mit lügnerischen Identitäten leben, ja. Die Welt ist ein Feldlazarett und wir müssen einfach hilfreich um die Menschen herum sein, die in Süchte geraten, die psychisch da niederliegen. Aber es werden immer mehr Menschen auf uns zukommen, die einfach Freundlichkeit, stabil, unser Gebet vor allem auch brauchen und unsere Nähe brauchen und vielleicht auch die durch unser Gebet zum Glauben kommen.
Das war Bernhard Meuser Mitautor des im Herder Verlag erschienenen Buches Mission Manifest, die Thesen für das Comeback der Kirche. Und in den vorherigen Sendungsteilen hörten Sie einen Vortrag des Passauer Bischofs Stefan Oster zu Maria und zur Mission. Beiden Sprechern danken wir sehr herzlich für die Ausstrahlungserlaubnis und unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Spenden, wodurch sie unsere Sendungen erst ermöglichen. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne als CD bestellen ab Montag bei unserem CD-Bestellservice unter folgender Rufnummer: 08328 921 120. Wenn Sie außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte die 0049 8328 921 120. Sie können die Sendung auch gerne als Podcast herunterladen, entweder in der Radio Horeb App oder auf unserer Homepage horeb.org und auch im Skill von Alexa. Diese Sendung hat für Sie Leon Bichler produziert und moderiert und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinschalten zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb um 14 Uhr. Dann mit einer neuen Ausgabe der Sendung Frag den Prof zur Bibel. Dort werden Sie die Möglichkeit haben, den Bibelwissenschaftler Professor Dr. Klaus Berger mit eigenen Fragen über einzelne Bibelstellen zu löchern. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen und gesegneten weiteren Freitag, vorab einen schönen Sonntag und wenn Sie dranbleiben mögen, eine gute Gebetsandacht beim anschließenden Gebet zur Todesstunde des Herrn mit nachfolgendem Barmherzigkeitsrosenkranz. Alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.